Sucht ist eine vielschichtige Krankheit. Sie kann jeden treffen. Das Anton-Proksch-Institut, eine der führenden Suchtkliniken Europas, behandelt Abhängigkeitserkrankungen nicht nur. Wir reden auch darüber. Hier ist Rede Sucht, der Podcast des Anton-Proksch-Instituts.
Heute zu Gast ist Primaria Myriam Sani. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin und Abteilungsvorstand der Abteilung 3334 am Anton-Proksch-Institut. Ein Schwerpunkt von vielen, denn sie ist eine ausgewiesene Expertin in der Behandlung aller Abhängigkeitserkrankungen, stellt die Behandlung und Therapie von Patientinnen und Patienten mit Medikamentenabhängigkeit dar. Genau das ist unser heutiges Thema. 1965 hat die Rockband Die Stones die Wirkung von Valium auf gestresste Mütter mit Doppel- und Dreifachbelastung bereits besungen. Auch heute steht der Begriff Mother's Little Helpers für Barbiturate und Tranquilizer. 1963 hat Valium als sehr hochpotente und wirksame Substanz Einzug in die Behandlung von Ängsten, Nervosität und Schlafstörungen gefunden und wird bis heute eingesetzt. Liebe Myriam, wie bist du zu dem Thema Medikamentenabhängigkeit und dieser Spezialisierung gekommen? Was hat dich daran fasziniert?
Ja, lieber Oliver, zuerst mal vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast, dass ich da mitwirken darf. Ich bin selbst eine sehr begeisterte und passionierte Podcast-Hörerin und vertreibe mir dadurch ein bisschen Zeit beim Autofahren im Stau auf der Tangente, und insofern freut es mich sehr, da mitwirken zu dürfen. Wie du gesagt hast, bin ich Expertin für vielerlei Suchterkrankungen, aber meine Spezialisierung, mein Hauptfokus hat sich in den letzten Jahren auf die Medikamentenabhängigkeit entwickelt. Und das kam an und für sich durch Zufall. Der Kollege, der die Medikamentenabhängigkeitsgruppe gemacht hat, es gibt eine Therapiegruppe für Medikamentenabhängige bei uns im Anton-Proksch-Institut, und ein Teil wird von den Ärzten bestritten, und der Kollege hat den Zuständigkeitsbereich gewechselt und ich habe einfach seine Aufgaben übernommen und habe mich dann ein bisschen mehr eingelesen, habe auch mehr von den Patienten erfahren und habe festgestellt, was für ein unglaublich spannendes Gebiet das ist, was für komplexe Störungsbilder hinter einer Medikamentenabhängigkeit oft stehen können. Genauso inhomogen und schwierig ist dann auch die Therapie. Medikamentenabhängigkeit ist auch insofern komplex, weil sie auch verschiedene Substanzen betrifft und mit unterschiedlichen Wirkmechanismen. Und da muss man halt sehr individuell auf die Bedürfnisse der Patienten auch eingehen.
Ja, das bringt mich gleich zu einer weiteren Frage. Welche Medikamente haben denn überhaupt Missbrauchs- bzw. Abhängigkeitspotenzial?
Ja, es gibt eine Vielzahl von Medikamenten, die ein Missbrauch- bzw. Abhängigkeitspotenzial haben. In erster Linie sind hier die Benzodiazepine oder die Z-Substanzen zu erwähnen, die in erster Linie auch als Beruhigungs- und Schlafmittel eingesetzt werden, gefolgt dann von den Schmerzmitteln. Diese Schmerzmittel umfassen die Opioiden und auch die nicht-opioiden Analgetika. Und weit abgeschlagen kommen dann medizinisch eingesetzte Cannabinoide, Gabapentinoide, das ist zum Beispiel das Pregalin dabei, Stimulantien wie das Ritalin, aber die spielen eine ausgesprochen untergeordnete Rolle in unserem Setting. Es gibt auch gewisse Gewöhnungseffekte gegenüber Abführmitteln, auch Nasensprays und Schnupfenmittel sind da mit einzubeziehen.
Das heißt, das Häufigste sind eigentlich die Beruhigungsmittel, die so im klinischen Alltag, wenn es um Entzugs- und Entwöhnungsbehandlung geht, vorkommen.
Genau, das ist auch unser Hauptfokus drauf, und ich würde mal sagen, so um die 80% der medikamentenabhängig betreffen die Benzodiazepine und die Z-Substanzen.
Dann habe ich gleich eine kritische Frage. Wenn man weiß, dass die abhängig machen, warum werden die denn dann überhaupt eingesetzt, diese Medikamente, wenn die doch so ein erhebliches Risiko in sich tragen, dann eben auch wiederum Leid zu verursachen?
Naja, diese Medikamente sind hochwirksam. Das heißt, die Indikation zur Verabreichung besteht ja in den allermeisten Fällen. Das heißt, die Patienten kommen zu ihren Ärztinnen, zu ihren Ärzten und haben einen hohen Leidensdruck, Schmerzen, sind in einer Krise, können sich überhaupt nicht mehr beruhigen. Und da besteht ja durchaus eine Indikation, diese Medikamente zu verabreichen. Und sie wirken auch rasch, zuverlässig und effektiv. Aber man muss bedenken, dass diese Medikamente keine heilende Wirkung haben. Das heißt, die tragen an und für sich nur zur Symptomentlastung bei. Das heißt, sie nehmen den Leidensdruck und haben eben keine heilende Wirkung. Das heißt, man müsste einfach schauen, wie lange diese Medikamente dann auch gegeben werden und ob eine weitere Indikation besteht. Das heißt, das Problem besteht nicht bei der Verschreibung, bei der Erstverschreibung, sondern in der Weiterverschreibung. Und da muss man einfach genau hinschauen, ob eine Weiterverschreibung auch noch notwendig ist und auch immer im Blick behalten, dass ein gewisses Suchtpotenzial immer gegeben ist. Die Kollegen, die diese Medikamente verschreiben, wissen in den allermeisten Fällen auch Bescheid, dass gewisse Medikamente abhängig machen können. Aber es scheint so, dass der Nutzen der Entlastung, der Symptomentlastung einfach höher bewertet wird als das Problem einer möglichen Abhängigkeit.
Ich denke, du sprichst da was ganz, ganz Wesentliches an. Das heißt, kurzfristig in wirklichen zum Beispiel Krisensituationen, wenn es um Beruhigung zum Beispiel als Indikation geht, haben die sehr wohl ihre Berechtigung. Das Thema ist dann sozusagen, wie lang werden dann diese Medikamente weiter eingenommen? Wie lange dauert es denn ungefähr? Ich denke, das interessiert viele Hörer auch. Wie lange dauert es denn ungefähr, kann man das so sagen, bis man von einem Beruhigungsmittel, da kommt es natürlich auf die Dosis an und so, aber so Daumen mal Pi, wie lange braucht man da, bis man wirklich abhängig ist davon?
Das ist individuell total unterschiedlich. Also das hängt eben von gewissen genetischen Faktoren ab, aber auch vom sozialen Umfeld, von sonstigen Bewältigungsmöglichkeiten. Aber man sagt so, dass man die Benzodiazepine nicht länger als 4 Wochen nehmen sollte. Weil ab da kann es schon, also ab 4 Wochen kann es schon zu Entzugserscheinungen, zumindest körperlicher Natur, kommen. Vor allem im Fokus sollte man noch haben, ob andere Suchterkrankungen in der Vergangenheit in der Anamnese zu finden sind, weil da entsteht, also da geht es halt auch schneller mit der Suchtentwicklung. Bei den Opioid-Analgetikern sagt man so, die Grenze ist so 12 Wochen. Man soll es nicht länger als 8 bis 12 Wochen nehmen. Das heißt aber auch nicht, dass jeder, der diese Medikamente nimmt, auch abhängig wird. Man muss sich nur dessen bewusst sein, dass die Möglichkeit besteht, dass sich eine Abhängigkeit entwickelt.
Das heißt, wenn ich jetzt Beruhigungsmittel beispielsweise nehme, dann kann es sein, dass ich abhängig werde, aber es muss auch nicht sein.
Ganz genau, es muss nicht sein, aber man muss einfach immer genau hinschauen und vor allem immer wieder evaluieren, ob die Indikation noch besteht. Und nach 4 Wochen sollte man diese Medikamente auch einmal absetzen oder eigentlich sollte man es ausschleichen. Also abruptes Absetzen ist bei diesen Medikamenten nicht indiziert, nicht angeraten.
Wie viele Österreicherinnen und Österreicher sind denn ungefähr medikamentenabhängig?
Also die offiziellen Zahlen belaufen sich auf etwa 150.000. Die Dunkelziffer ist mindestens doppelt so hoch. Also dürften ungefähr gleich viele Menschen von einer Medikamentenabhängigkeit betroffen sein wie von einer Alkoholabhängigkeit. Im Gegensatz auch zu zum Beispiel Drogenabhängigen, das sind ungefähr 25.000. Nikotinabhängige sind so 1,6 Millionen, um das einfach in Relation zu setzen. Das heißt, die Medikamentenabhängigkeit ist zumindest die dritthäufigste Suchtform in Österreich.
Das heißt, das ist schon etwas, also diese Dunkelziffer, das finde ich sehr, sehr interessant, weil bis jetzt haben wir immer gesagt, so Verhältnis Medikamentenabhängigkeit zu Alkoholabhängigkeit ist 1:2, 1:3, irgendwo da dazwischen. Und Dunkelziffer heißt ja dann auch, dass wahrscheinlich viele hier gar nicht um Hilfe ansuchen, sich vielleicht der Problematik auch so massiv bewusst sind. Da gibt es ja, stimmt, auch diese spezielle Form der Low-Dose-Dependence.
Ja, genau. Also viele Personen, die Beruhigungsmittel oder die Medikamente einnehmen, sind sich dessen gar nicht bewusst, dass sie abhängig geworden sind. Sie nehmen das routinemäßig ein und sind auch in vielerlei Hinsicht nicht von den verschreibenden Ärzten aufgeklärt worden. Und vor allem auch deswegen sind sie sich dessen nicht bewusst, weil das ja ein ärztlich verordnetes Medikament ist. Und das wird dann eben als harmlos eingestuft und manche fallen dann nach einigen Jahren aus allen Wolken, wenn sie merken, dass da sich eine Abhängigkeit entwickelt hat. Es fällt auch deswegen eben nicht auf, weil es eben, so wie du sagst, eine Niedrigdosisabhängigkeit gibt bei den Benzodiazepinen. Das ist die weitaus häufigste Form. 80-90% der Benzodiazepinabhängigen sind Low-Dose-abhängig. Was heißt Low-Dose-Abhängigkeit? Dieses Medikament, diese Substanz wird in therapeutischen Dosen eingenommen. Es kommt zu einer nur geringen Dosissteigerung, wenn überhaupt. Ja, die Patienten bleiben sozial unauffällig. Sie werden aber sehr nervös, wenn das nächste Rezept ausständig ist, wenn sie nichts mehr zu Hause haben. Sie setzen unkritisch einfach die Einnahme fort. Das ist teilweise über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, dass einfach dieses Schlafmittel eingenommen wird. Es ist auch meistens sehr unproblematisch, durch die Ärzte eine neue Verschreibung zu bekommen. Das läuft halt sehr häufig über die Sprechstundenhilfen, die das einfach weiter verschreiben und das entzieht sich dann der Kontrolle.
Wäre es dann nicht sinnvoll, so im digitalen Zeitalter, also im Gesundheitssystem, die Digitalisierung Einzug gehalten hat, dass man sich so digital Mahnungen setzt? Jetzt gibt es mittlerweile E-Rezepte, die auch schon auf der E-Card drauf sind, dass dann irgendwie so nach 4 Wochen eine Warnung kommt, bitte überlegen Sie noch einmal, ob die Verschreibung jetzt wirklich noch Sinn macht oder nicht. Wären solche Ansätze nicht sehr gut?
Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Insgesamt wäre es sowieso sinnvoll, ein bisschen mehr auch auf Prävention und Aufklärung zu setzen. Aber da jetzt einfach, es kann leicht sein, dass man im Alltag, im Stressigen leicht etwas übersieht. Und da, wenn es da einfach Warnsysteme gibt, dass man ein bisschen mehr hinschaut und das Ganze nochmal hinterfragt, ist sicher eine sinnvolle und wirksame Methode, um einer möglichen Abhängigkeitsentwicklung einfach entgegenzusteuern.
Das heißt auch sozusagen ein Appell an die Eigenverantwortung des Patienten, auch nochmal selber zu reflektieren, was nehme ich da, dann bei Unsicherheiten eben nochmal nachzufragen. Und nach einer gewissen Zeit vielleicht dann eben auch noch einmal ein Gespräch beim Arzt suchen, ob die Verschreibung auch jetzt noch in der Form wirklich Sinn macht oder ob hier was zu ändern
genau
ist.
Genau, ob es Sinn macht. Und eben auch bei der Erstverschreibung die Patienten darauf aufmerksam machen, dass dieses Medikament ein Abhängigkeitspotenzial hat und den Patienten dadurch auch selbst die Möglichkeit zu geben, mitzuentscheiden, ob sie sich auf dieses Risiko einlassen wollen oder nicht.
Mhm. Wie ist denn das jetzt? Jetzt haben wir von der Gefahr gesprochen, abhängig zu werden. Hier bei uns sind ja auch viele Patientinnen und Patienten, die eine Medikamentenabhängigkeit haben. Wie sieht denn so ein Entzug von Benzodiazepinen, also Beruhigungsmittel, Hypnotika, Anxiolytik, also angstlösende Medikamente oder Tranquilizer, wie sieht denn der aus, zum Beispiel auch im Vergleich zum Alkohol? Ist das ein besonders starker Entzug oder wie sieht denn das aus?
Ja, die Medikamentenentzüge, die sind wesentlich komplizierter und schwieriger und langwieriger als Alkoholentzüge. Das Problem ist, dass es ja ursprünglich eine Indikation gegeben hat, warum diese Substanz verschrieben worden ist. Und sich für einen Entzug zu entscheiden, bedeutet aber auch, sich gegen dieses Medikament zu entscheiden, für das es ja ursprünglich eine Indikation gegeben hat. Das bedeutet, wenn wir den Entzug machen können, die ursprünglichen Symptome durchaus wieder auftauchen. Das andere, was diese Medikamentenentzüge schwierig macht, ist, dass zum Beispiel bei Benzodiazepinen die Entzugssymptome auch Angstzustände, Schlafstörungen, Nervosität und Unruhe sein können. Das heißt, man kann sehr schwer unterscheiden, tauchen die ursprünglichen Symptome wieder auf oder ist das Teil des Entzugssyndroms? Und so versuchen wir entgegenzusteuern, indem wir erst einmal auf ein mittel- oder langwirksames Benzodiazepin umstellen. Das ist meistens Diazepam. Und das auf 4 Tagesdosen verteilen. Also wir ermitteln die Äquivalenzdosis zum ursprünglichen Benzodiazepin, verteilen das auf 4 Tagesdosen und dosieren dann langsam ab. Und die Begleiterscheinung des Entzuges versuchen wir mit anderen Medikamenten zu entlasten. Also da gibt es zum Beispiel Phytopharmaka, also Beruhigungsmittel, die auf pflanzlicher Basis, so wie Baldrian, Aber es gibt auch Narkoleptika oder Antihistaminika, die da sehr gut hilfreich sind zur Unterstützung.
Das heißt, wenn ich zum Entzug kommen möchte, dann muss ich damit rechnen, dass das nicht ganz angenehm ist natürlich. Aber auf der anderen Seite wäre ich auch nicht allein gelassen mit meinen Symptomen oder vielleicht auch den wiederkehrenden Ängsten. Und da kann man schon relativ viel auch dagegen unternehmen.
Genau, also so ein Entzug, so ein Medikamentenentzug macht sehr vielen sehr große Angst, vor allem weil es auch sehr, sehr viele Jahre diese Medikamente eingenommen worden sind, auch um sich selbst zu regulieren, die Emotionen zu regulieren. Und wenn das jetzt auf einmal nicht mehr zur Verfügung steht, dann ist das sehr, sehr angstbehaftet. Es ist nicht nur allein der Angst vor dem Entzug selber. Und unsere Patienten werden auch wirklich von Anfang an begleitet im Entzug, im Sinne eines qualifizierten Entzuges gibt es therapeutische Begleitung. Sie werden, so schnell es irgendwie geht, in ein multimodales Therapieprogramm integriert. Sie haben jeden Tag die Möglichkeit, zur Visite zu kommen. Wir haben immer ein Auge auf unsere Patienten und schauen einfach Tag für Tag, wie es geht. Man sollte wissen, dass am Anfang des Entzuges eine schwierige Phase ist, also für die Umstellung auf ein anderes Medikament. Und ganz am Schluss, die letzten Bröseln, wie man so schön sagt, sind auch sehr schwierig loszulassen. Also das ist dann nicht mehr die körperliche Abhängigkeit, sondern eigentlich die psychische Abhängigkeit, sozusagen die letzte Tablette auch noch gehen zu lassen.
Ich denke, das ist auch ganz ein wesentlicher Aspekt, so diese psychische Komponente der Abhängigkeit, die da auch eine ganz große Rolle spielt, weil wenn ich das jahrelang bei mir habe, wenn ich das jahrelang zum Schlafen brauche oder jahrelang im Geldbörsel habe, wenn ich Angst habe, eine Panikattacke beispielsweise zu bekommen oder Angstzustände, wenn ich aufs Amt beispielsweise gehe, dann bindet sich ja sozusagen meine Entspannungsfunktion ja fast auf die Einnahme letztlich dieses Medikaments. Und sozusagen, man spricht ja da ja auch so ein Stückchen von fast oraler Fixierung, was wir ja auch oft das erleben, ist so die Patienten, die dann sagen, ich will es beim Geldbeutel unbedingt mit dabei haben, auch wenn ich entlassen werde und ich nehme es nie wieder, aber ich brauche so zur Versicherung eine Tablette bei mir. Wie siehst du das? Ist das eine gute Strategie oder ist das eher zu vermeiden? Oder?
Nein, die Patientinnen sind ja gewöhnt, dieses Medikament im Geldbörsel bei sich zu tragen, eben für den Notfall oder falls einmal eine stressige Situation kommen sollte, dass man da mehr nimmt. Das heißt, sie verlernen ja mit den Jahren, sich selbst zu regulieren und sich selbst zu entlasten. Das heißt, es muss hier erst einmal das Vertrauen in die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten wieder gestärkt werden oder neu erlernt werden oder überhaupt erlernt werden, um dann sozusagen wieder raus ins Leben zu gehen. Und nach einem Benzodiazepinentzug ist davon sehr abzuraten, ein Benzodiazepin im Geldbörsel bei sich zu tragen, weil der nächste Schritt ist dann der Rückfall und ein Rezidiv, das ist dann schwer wieder abzufangen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sogenannte Übergangsmedikamente zu nehmen, dass man zum Beispiel eben ein Baldrian in der Geldbörse hat für die ersten Wochen zu Hause, bis man es dann wirklich schafft, das dann auch nicht mehr zu nehmen. Wichtig ist einfach wirklich wieder Vertrauen in die eigenen Bewältigungsmöglichkeiten zu fassen.
Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ich so diese Selbstwirksamkeitserwartung, da glaube ich, kann auch in Situationen, wo ich jetzt angespannt, nervös, ängstlich bin, auch selbst mich regulieren. Und das ist auch das, was unsere Patienten hier ein Stückchen lernen. Jetzt haben wir gerade vorher über Low-Dose-Dependence gesprochen und über Benzodiazepine. Was sind denn eigentlich diese mysteriösen Z-Drugs?
Ja, Z-Drugs heißen Z-Drugs, weil ihre Wirkstoffe mit Z beginnen. So einfach ist das. Aber an und für sich sind das Medikamente, die sich strukturell chemisch von Benzodiazepinen unterscheiden, aber in der Wirkung den Benzodiazepinen sehr ähnlich sind und hauptsächlich Einsatz finden als Einschlafmedikament, haben aber durchaus auch ein Suchtpotenzial und wir haben auch immer wieder Patienten mit einer Abhängigkeit von Z-Substanzen auch bei uns stationär aufgenommen.
Jetzt ist das auch im Entzug so, du hast es gesagt, der Entzug ist oft ein bisschen schwieriger, langwieriger. Ist das auch so, dass das wie beim Alkohol das so ist, dass man davon ausgehen kann, dass sich das sukzessive die Entzugserscheinungen reduzieren oder wie funktioniert das?
Ja, wir reduzieren das Entzugsmedikament symptomgeleitet, aber wesentlich langsamer als bei einem Alkoholentzug. Das heißt, man muss bei einem Benzodiazepinentzug davon ausgehen, dass es 4 Wochen dauert. Beim Alkoholentzug, wenn es unkompliziert ist, ist es meistens nach 7 bis 10 Tagen erledigt. Beim Benzodiazepinentzug ist das doch etwas langfristiger angelegt.
Und da gibt es ja auch so Phänomene, dass einmal ein paar Tage fast keine Entzugserscheinungen da sind und dann, obwohl ich überhaupt nicht mehr was genommen habe oder so, kommt es dann doch auch mal wieder. Dann geht es mir dann wieder ein paar Tage wieder ein bisschen schlechter. Dann, das ist nicht so stetig wie beim Alkohol, oder?
Nein, nach Absetzen des letzten Medikaments, also des Diazepams, heißt das nicht, dass das aus dem Körper draußen ist, sondern das baut sich ja dann doch relativ langsam ab, auch die Metaboliten, also die Abbauprodukte. Und dann muss man damit rechnen, dass nach 5 Tagen, 7 Tagen dann noch einmal Entzugserscheinungen kommen, weil das einfach dann noch aus dem Körper ausgeschieden wird.
Kann man ambulant auch so einen Medikamentenentzug machen?
Aufgrund dieser komplexen Störung raten wir davon ab, auch bei einer Niedrigdosisabhängigkeit. Das geht in den allermeisten Fällen schief, weil eben die Patienten viel zu viel Angst haben und auch viele Symptome auftauchen können, mit denen man nicht gerechnet hat. Außerdem besteht eine wesentlich höhere Gefahr, dass sich Krampfanfälle entwickeln können, also entzugsepileptische Anfälle oder auch ein Delir. Das ist eine Hirnfunktionsstörung, die im Entzug auftreten kann und die auch sehr gefährlich sein kann.
Das heißt eher, also Medikamente zu 99%?
Zu 99% raten wir zu einer stationären Therapie.
Und beim Alkohol gibt es ja doch auch
eher. Beim Alkohol gibt es die Möglichkeit, das auch mal ambulant zu probieren, ja.
Dann wechseln wir von den Benzodiazepinen und den Z-Drugs zu den Schmerzmitteln. Da unterscheidet man, du hast das eh vorher schon erwähnt, prinzipiell die nicht-opioidalen Analgetika von den hochpotenten Opioiden. Gerade aber die rezeptfreien Schmerzmittel auf Basis eben von Ibuprofen oder Paracetamol gehen auch in Österreich in enormen Mengen über den Ladentisch. Und was ich so gelesen habe, ist es auch so, dass gerade Kombinationspräparate, also einer dieser beiden Wirkstoffe, Ibuprofen oder Paracetamol, in sich tragen und dann noch zusätzlich zum Beispiel Koffein in sich haben, dass die besonders gefährlich sind.
Ja, also die nicht-opioiden Analgetika sind die am häufigsten genommenen Medikamente bei uns und 2 Drittel entziehen sich der Kontrolle, insofern, als dass sie einfach over-the-counter ausgegeben werden, das heißt ohne Rezept. Dadurch werden diese Medikamente als eher harmlos betrachtet, weil man kann sie einfach so kaufen. Aber das stimmt nicht, weil es bei einer stetigen Einnahme durchaus auch zu Organschäden kommen kann. Also ich denke an die Niere, ich denke an den Magen. Auch im Blutgerinnungssystem gibt es Veränderungen. Und auch ein gewisses Suchtpotenzial da ist. Und wie du gesagt hast, es gibt Kombinationspräparate mit Koffein, die vor allem bei Kopfschmerzen eingesetzt werden. Koffein ist ja da auch wirksam. Und Koffein ist eine psychoaktive Substanz und hat damit auch ein Suchtpotenzial. Und damit besteht die Möglichkeit, eben auch von diesen Medikamenten auch aus diesem Grund abhängig zu werden.
Das heißt, auch nur weil es rezeptfrei erhältlich ist, ist das kein harmloses Medikament?
Nein, auf gar keinen Fall. Und da würde ich mir auch mehr Aufklärung wünschen, dass nur weil etwas rezeptfrei ist, heißt das noch lange nicht, dass das ein harmloses Medikament ist.
Aber jetzt ist es ja so, auf der einen Seite ist es wichtig, dass man relativ schnell was gegen Schmerzen unternimmt, wenn man es hat, weil wenn die lange bestehen, gibt es auch so ein Schmerzgedächtnis, das sich unter Umständen auch verselbstständigen kann. Das heißt, dann ist auch das Schmerzempfinden weiter da, obwohl ich jetzt aus organischer Ursache beispielsweise keine Schmerzen mehr habe. Deswegen ist es wichtig, dass man relativ schnell was unternimmt. Und auf der anderen Seite, wenn ich aber relativ häufig Schmerzmittel nehme, dann habe ich eben die Gefahr, einerseits abhängig zu werden, und eine Gefahr, die wir noch nicht so besprochen haben, ist ja auch, dass wir teilweise Patienten haben, die aufgrund dieser Schmerzmittel gegen die Kopfwehtabletten dann tatsächlich auch wieder Kopfweh bekommen.
Ja, ganz genau. Also gerade bei den nicht-opioiden Analgetika besteht bei Übergebrauch die Gefahr eines medikamenteninduzierten Kopfschmerzes. Das heißt, wenn man über einen längeren Zeitraum, man sagt so über 3 Monate, über 15 Tage im Monat Kopfschmerzmittel einnimmt, können diese Medikamente wieder den Kopfschmerz hervorrufen. So wird eigentlich aus einem punktuellen Kopfschmerz ein Dauerkopfschmerz, und man ist gezwungen, weiter diese Medikamente zu nehmen und auch in der Dosis zu steigern, weil die Kopfschmerzen sonst unerträglich werden. Und da raten wir dann auch zu einem Entzug, und wir haben auch durchaus ab und zu Patientinnen, die deswegen auch stationär aufgenommen werden.
Weil das ist ein Teufelskreis, aus dem man wirklich ohne fremde Hilfe ja gar nicht mehr rauskommt dann. Ne?
Das ist sehr, sehr schwierig, weil die Kopfschmerzen dann auch wirklich, wirklich massivst in der Lebensqualität beeinträchtigen und man halt einfach lieber weiternimmt, bevor man das aushält. Ja, und zu der Frage davor, mit dem Schmerzgedächtnis ist es natürlich so, dass bei längerer Schmerzdauer der Schmerz offenbar die Nozizeptoren, also Schmerzrezeptoren, empfindlicher werden und der Schmerz eben chronifizieren kann. Also der Körper merkt sich diesen Schmerz, und man sollte natürlich dann bei einem akuten Schmerz möglichst schnell intervenieren. Dazu sind ja auch die opioiden Analgetika da. Beim starken oder stärksten akuten Schmerz sollte man wirklich unterbrechen, damit das eben nicht passiert. Bei längerer Einnahmedauer von Opioiden besteht aber wieder die Gefahr, dass es dann erst zu einer Sensibilisierung des Schmerzsystems kommt und die Schmerzschwelle sinkt ab und man wird schmerzempfindlicher unter Schmerzmitteleinnahme.
Bleiben wir gleich ein bisschen bei den Opiaten als Schmerzmittel. In Amerika gibt es ja nach wie vor eine Opioidkrise. Ich habe gelesen, dass 2020 knapp 100.000 Personen an synthetischen Opioiden, wie zum Beispiel eben Fentanyl, verstorben sind. Wie ist denn das bei uns in Europa und in Österreich im Speziellen?
Ja, also in den USA, die Opioidkrise ist ein Riesenproblem, hat epidemische Ausmaße. Das ist bei uns in Österreich und Europa überhaupt nicht der Fall, weil es einfach viel strengere Reglementierungen gibt. Es war damals, als Oxycontin auf den Markt gekommen ist, gab es ein sehr aggressives Pharma-Marketing mit bewussten Falschinformationen. Diese Medikamente, die ursprünglich bei Tumorschmerzen zugelassen waren, sind dann auch bei leichteren Schmerzen verschrieben worden. Das Suchtpotenzial wurde runtergespielt. Es sind sehr viele Menschen dort von Opioiden abhängig geworden. Das war bei uns einfach nicht der Fall, weil es einfach viel strengere Bestimmungen gab und auch kein aggressives Marketing. Außerdem unterliegen ja Opioide dem Suchtmittelgesetz. Das heißt, da gibt es auch eine zusätzliche Kontrolle. In den USA sterben mehr Patienten durch Überdosis als durch Verkehrsunfälle. Das ist schon sehr bedenklich.
Das Leben ist viel zu beschwerlich heutzutage, höre ich jede Mutter sagen. Männer sind einfach nicht mehr dieselben heutzutage, höre ich jede Mutter sagen. Die Jugendlichen heutzutage sind anders, höre ich jede Mutter sagen. Mutter braucht etwas, um runterzukommen. 1965 geschrieben, wirken diese Zeilen wie aus dem Hier und Jetzt. Hat sich da nicht viel geändert in den letzten fast 60 Jahren? Braucht die Gesellschaft immer noch Beruhigung? Ist das vielleicht auch deswegen ein Grund, weil wir in einer sehr, sehr stressigen Zeit leben, dass dieser Hunger nach Beruhigung und Entspannung einfach auch teilweise über Medikamente gestillt wird?
Ja, also in den 60er Jahren sind die Benzodiazepine natürlich neu auf den Markt gekommen, und dieses Lied von den Rolling Stones, Mother's Little Helper, da wurde ja das Valium besungen, und das Marketing damals hat ja auch extra darauf abgezielt, auf die nervöse Hausfrau, die Hilfe im Alltag braucht, die das Leben sonst nicht bewältigen kann. Die Belastungen sind anders geworden, sie sind nicht weniger geworden, aber anders. Und wir leben in einer sehr stressigen, aufgeregten Zeit, wo es natürlich sehr reizvoll wäre, schnelle Beruhigung durch Medikamente zu bekommen. Ich hoffe nur, dass die Gesellschaft sich in eine andere Richtung entwickelt und den Blick auf das Schöne im Leben, auf das Beruhigende, auf Waldspaziergänge, auf die Musik, auf die Kunst lenkt, um sich auf diese Art ein bisschen rauszunehmen und zu entspannen und zu beruhigen. Mit Freunden sich treffen und das Leben sonst genießen, ist mit Sicherheit der wesentlich bessere Weg.
Du sprichst da etwas ganz, ganz Wesentliches an. Wenn es gerade um Ängste und so geht, dann wissen wir ja, dass Gesellschaft von guten Freunden, von Bekannten, von Menschen, die man mag, ja einfach auch sehr, sehr beruhigend wirken. Und ich denke, das ist vielleicht auch so der Punkt, zu schauen, dass man mit seiner Nervosität, mit seiner Unruhe, mit seiner Getriebenheit lernt, anders umzugehen. Jetzt hat man in der Covid-Zeit festgestellt, dass ja gerade auch wieder die Frauen, die Doppelt-Dreifach-Belastung haben, also arbeiten gehen müssen, Hausfrau sind, auch die Kinder betreuen müssen, gerade in der Zeit, wo dann alle auch zu Hause waren und die Kinder versorgt werden mussten, genau diese Belastung hatten. Glaubst du, sind wir da am Weg zu einem Umdenken?
Ja, in der Pandemie hat sich gezeigt, dass die alten Rollenmuster nach wie vor wirksam sind bei uns in der Gesellschaft. Und tatsächlich waren die Frauen wesentlich belasteter als die Männer, weil die sind arbeiten gegangen weiterhin oder haben sich fürs Homeoffice viel eher zurückziehen können. Und die Frauen waren dann mit den Kindern beschäftigt, mit dem Haushalt. Also da ist die Gesellschaft offenbar noch nicht so weit, aber sie ist, glaube ich, schon auf dem Weg, sich da jetzt in eine Richtung zu entwickeln, dass Männer und Frauen gleich Verantwortung übernehmen.
Ja, ich denke, das sind schon ganz schöne, optimistische, positive Schlussworte. Dann ganz, ganz herzlichen Dank für das sehr informative und spannende Gespräch zum Thema Medikamentenabhängigkeit. Ein Thema, denke ich, das in der Kommunikation medial immer zu kurz kommt. Deswegen haben wir auch versucht, heute ein bisschen einen Schwerpunkt in Richtung Medikamentenabhängigkeit zu machen. Liebe Myriam Sahne, herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.